Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Marco Hochstrasser. Marco ist bei Nexoya und dort Co-Founder und CEO seit 2022. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Dorsten. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da ein bisschen mehr Kontext zu geben.
So, und ich bin, jeder redet über KI, keiner hat Ahnung und genauso einer bin ich auch. Das heißt, ich möchte ein bisschen was wissen. Der Grund, warum ich dich ausgewählt habe, ist nicht unbedingt, dass du 10 Jahre bei der Swisscom warst, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Hintergrund, sondern du hast dann, Co-Founder sogar schon 2018 oder wann hast du Nexoya gegründet und was waren die Gründe dafür?
Ja, ich bin eigentlich IT-Ingenieur, gelehrter IT-Ingenieur. Habe lange eben in der Swisscom gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, am Ende im Cloud-Bereich. Und da war so Cloud, AI, das war einfach das vertikale Skalieren von Computerressourcen. Ich war auch dafür 3 Jahre in den USA, in einem Lab von Swisscom, habe das ein bisschen auch geholfen, dort neue Technologien zu integrieren. War dann zurück in der Schweiz, da habe ich gesehen, wie die Großfirmen da Mühe haben, ne, diese vertikale Skalierung in umzusetzen. Ich habe auch so ein bisschen rausgekriegt, was so ein bisschen in dieser AI-Phase passiert ist. Das war 2013, 2014 in den USA, da gab es so erste Tests, so Katz-Hund-Bilder.
ja, genau.
Und dann haben wir eigentlich 2017, 2018 entschieden, mein Co-Founder und ich, hey, das wird eine riesen Veränderung geben im Markt. Diese horizontale Skalierung der Compute-Power, die eigentlich wie Strom wird aus der Dose, es wird einfach zack und dann hast du's. Das war damals noch nicht so, jetzt heute sehe ich Standard. In Kombination mit dem, was KI heute schon kann, mit Clustering und eben diesen Hunde-Katzen-Erkennungssystem, wird das enorm wichtig sein für alle und insbesondere im Enterprise-Bereich, wo mein Co-Founder und ich herkamen, also im SAP und Salesforce Enterprise Planning, da wird es extrem viele Cases geben und dann haben wir jetzt rumgeschaut und gemerkt, Marketing ist überflutet mit Daten. Da wird so viele Cases geben, die extrem schwierig sind für die Firmen zu handhaben. Und da haben wir gesagt, hey, we need to do something. Genau, da sind wir dann raus aus der Swisscom und haben Nexoya gestartet. Wirklich mit der Ambition, eigentlich wie Cloud und KI irgendwie zusammenzubringen für Marketing-Leute. Und wir waren relativ offen am Anfang, fast naiv eigentlich dort eingestiegen, weil wir haben eigentlich kein Marketing-Background.
Ich habe deswegen gesagt, Marketing ist ein interessanter Use Case, weil eben da auch möglicherweise relativ viel Bedarf ist. Habe ich jetzt richtig verstanden?
Wo ist der Exodus von Daten, wird extrem schwierig zu handeln sein für die Menschen, oder? Also wo wird so viel Influx geben an Daten in Kombination mit dem, was passiert, was Tools und Lösungen brauchen wird, die vertikal helfen werden. Und wir haben immer nach HR angeschaut, der HR-Bereich, haben dann gemerkt, dass das ist zu transaktional auch in Zukunft. Da wirst du sicher helfen können mit Recruiting, aber das wird super transaktional. Und im Marketing ist einfach, das explodiert. Neue Kanäle explodieren, die Werbekosten explodieren, das Consumer Behavior, oder? Du hast die demografische Veränderung, das braucht ganz neue Mittel, oder? Du brauchst diese jungen Leute, die dir zeigen, wie man das adressiert, aber du brauchst auch eben die Silver Surfers abholen. Und da haben wir gedacht, das wird ein extrem spannendes Gebiet und das wird datenmäßig, Martech-mäßig, da wird KI eine Riesenrolle spielen. Und das war
Wir kommen gleich nochmal zu Nexoya, was ihr genau macht. Eine völlig andere Frage und das ist jetzt kein Sales Call. Habt ihr irgendwie Marketingbudget oder arbeitet ihr so, dass ihr nur über eure Reputation arbeitet?
Also jetzt wir selber.
Ihr selber als Unternehmen.
Ja, wir haben Marketingbudget vor allem für Messen, wo wir einfach Leute treffen.
Okay, jetzt pass mal auf, weil ich frage deswegen. Ich hatte gestern einen Vortrag über Kundendaten, KI bei Kundendaten. Wir hatten eine Fachkonferenz, KI Kundendaten. Und irgendwie hat keiner euch angesprochen, vertrieblich angesprochen, weil da wärt ihr natürlich super geeignet als Sponsor von dieser Veranstaltung. Also in einem Jahr ist es wieder Kundendaten. Sechs Monaten. Wir machen drei solche Konferenzen in sechs Monaten, in drei, vier Monaten ist es das Thema Personalisierung, was ja auch im Marketing relevant ist. Kannst du dir immer noch überlegen. Aber es ist hier ein Podcast und kein Sales-Gespräch. Wollte ich mal sagen, weil ich habe gerade, weißt du, Kundendaten sagst du, ich habe gerade gestern einen Vortrag über genau darüber gehalten, nämlich Einsatz bei Kundendaten. Okay, das war die Gründungsidee, wunderbar. Und dann, wie war dann der weitere Weg und wo ist heute euer Fokus als Nexoia?
Ja, das war wirklich so eine richtige Startup-Story. Wir haben eigentlich eine Hypothese gehabt, diese Daten zusammenbringen, da können wir so viel Cases aufbringen, das wird einfach logisch funktionieren, oder? Wir haben das gemacht und nach zwei Jahren gemerkt, wir sind viel zu breit, wir müssen fokussieren. Wir hatten auch, in meinem frühen Leben hatte ich viele Banken und Versicherungen als Kunden, also so Data Privacy war uns ganz wichtig und eben, dass es nicht personalisiert ist, also nicht Kundendaten in die Modelle kommen und so weiter. Das haben wir von Anfang an nicht so gebaut und dann hatten wir die größte Krankenversicherung der Schweiz, die uns zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, coole Idee, Jungs, mit diesen Daten und so, aber das Dashboard, das fragen wir nicht. Aber eure Vorhersagen, wie macht ihr das genau? Weil wir haben die letzten drei Wochen mit euch vorhergesagt und gemerkt, ihr seid super on par, wie unsere Kampagnen performen. Könnt ihr uns nicht sagen, wie wir investieren sollen nächste Woche? Ja, das war so, haben wir gesagt, ja, mal testen, dann haben wir das probiert. Das war so nach zwei, drei Jahren von Nexoia. Und ja, danach konnten wir irgendwie, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Monaten konnten wir dann 30% mehr Conversions. Und danach haben wir Versicherungsbranche angefragt, zwei, drei Leute angeschrieben, jeder hat gesagt, ja, sure, can we go live tomorrow? Und da wussten wir, müssen wir pivotieren. Und da haben wir im 2021 haben wir pivotiert in wirklich diese Attribution und das Budgetmanagement, also wirklich die Kampagnen, also digitale Medienbudget verwalten für mittel- und große Bewerber, angefangen mit Versicherungen und Banken und dann weitergezogen in Consumer-Bereich und so weiter.
Okay.
Management für Portfolio-Management fürs digitale Werbung und das am Richter über die Kanäle, über alle Kampagnen und das ist eine riesen Komplexität, die da der Kunde hat und ja. Das machen wir heute.
Okay, gut. Dann vergiss, was ich vorhin gesagt habe, denn gestern ging es nur um Kundendaten, das heißt um personenbezogene Daten. Und du hast ja jetzt ganz deutlich gesagt, genau das wollen wir gar nicht im Fokus, dieses personenbezogene, sondern wir anonymisieren die dann nach Möglichkeit, damit wir gnadenlos damit nach vorne und hinten alles auswerten können, nämlich zu dem wichtigsten Thema, das es im Marketing überhaupt gibt, nämlich die 50% meines Werbebudgets, die zum Fenster hinausgeschmissenes Geld sind. Wo sind die? Und da seid ihr richtig, richtig gut. Das heißt Attribution. Ja, erzähl noch ein bisschen, was macht ihr da genau, wie geht ihr da vor und so weiter.
Ja, also es geht eigentlich am Ende darum, wo ist der Euro am effizientesten, oder? Also wie du sagst, welche 50% sind nämlich die effizientesten? Und wir nehmen alle Zahlen zusammen, nicht personalisiert, danach machen wir statistische Regression.
Welche Zahlen?
Also genau, also wir nehmen das Such. Ja, ein guter Punkt. Von der Suchwerbung oder über die Social-Media-Werbung bis hin zur Display-Werbung kombinieren diese Daten dann mit deinen zum Beispiel CRM-Daten, aber nicht eben die Person, sondern wirklich Statistiken, also pro Tag, wie viele Neukunden in Region Baden-Württemberg. Ja. Und kombinieren das dann auch mit Third-Party-Daten wie Google Trends oder Wetterdaten sogar, wobei das nicht so sinnvoll ist meistens, aber trotzdem. Nehmen wir das alles zusammen. Und so suchen wir eigentlich über zwei Jahre zurück statistisch klare Effekte, die wir sehen können. Zum Beispiel, okay, wenn jemand YouTube sieht, dann sieht man einfach nach drei Wochen hat es einen Impact in der Region Freiburg. Ne?
So, genau, du sagst jetzt Social. Also was für Daten und woher aus Social? Was bekommt ihr da ganz genau?
Also wir verbinden eigentlich zu allen Publishers, wie wir sagen, also zum Beispiel Google Ads Manager, Meta Ads Manager. Wir haben über 45 Verbindungen und dort ziehen wir wirklich Impressions, Klicks, alle Informationen vom Publisher weg. Plus natürlich, wir nehmen deine Web Analytics Daten, plus eben deine CRM Daten. Also wirklich, dass das Modell eine Gesamtsicht hat auf alles.
Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Das heißt, ihr habt ein ganz wesentliches Problem geknackt, nämlich all diese Datenverbindungen hinzubekommen. Einerseits für den großen bekannten Systemen, das ist Google Ads und so weiter, das sind Standardschnittstellen, mit denen habt ihr Erfahrung. Dann habt ihr die proprietären Systeme von mir, die grausam sind. Das ist Projektarbeit, harte Projektarbeit, gerade bei alten Versicherungen, bei alten Banken, da irgendwie ranzukommen. Und das ist ja eine ganz wesentliche Skill von euch, das hinzukriegen.
Genau, ich meine, aber das ist natürlich nur die halbe Arbeit. Wenn du mal die Zahlen hast, oder? Und du hast versucht herauszufinden, was in der Vergangenheit die Effizienz war, das ist schon mal nicht so schlecht, aber dann geht es um die Zukunft. Was wir eigentlich dann machen, ist für jede Kampagne, für jedes Ad, das du hast, oder und so eine durchsichtige Versicherung oder eine Consumer Goods, ja, die haben 100, 200 Kampagnen laufen, oder über verschiedene Kanäle, Audiencen, Sprachen, Länder. Und dann schauen wir eigentlich, wie sieht's nächste Woche aus? Also wie ist die Saturierung von welcher Kampagne und wo ist zum Beispiel die Competition am höchsten oder wo hast du den besten Placement-Option, wo ist vielleicht auch am günstigsten? Geiles Beispiel Ferien, oder? In den Ferien ist niemand mehr am Laptop, das sind alle auf dem Mobile, das heißt, du bist auch mehr auf Social Media, das heißt, kannst du bessere Effizienz hinkriegen. Und ja, wenn meine Großmutter immer fragt, was tust du genau, sage ich immer, ja, ich schaue einfach, dass du, wenn du die Werbung siehst, dass sie am richtigen Moment kommt, dass sie wirklich sinnvoll ist für dich. Also wenn du Wurst hast, dass eine Getränkewerbung kommt und nicht Werbung von einem Traktor, oder? Und im weitesten Sinne ist natürlich das, was wir tun.
Jetzt eine Frage mal zwischengeschoben. Es gibt dann bei Softwareherstellern irgendwelche Dashboards für den CMO und ein Dashboard für den CEO. Wie weit habt ihr Erfahrung damit, jetzt das neue Thema Gen AI einzusetzen, um die Infos, die ihr macht, im Dialogverfahren verfügbar zu machen? Das heißt also, ich liebe zum Beispiel Notebook LM von Google, weil ich dann irgendwelche Sachen reingebe und die geben mir dann in irgendeiner Weise, kann ich mich dem Thema ein bisschen nähern, oder ChatGPT im November 22 war die Revolution ein Fenster, wo ich einfach mal dumm fragen kann oder so. Wie geht ihr da vor? Weil das ist ja ein entscheidender Erfolg. Weißt du, eure Software ist schön und gut, das hat die IT-Abteilung entschieden, ja, das machen die gut und so weiter. Aber wenn ich als CEO reingehen kann und sagen kann, ich habe einen direkten Zugang, sag mir doch mal von unseren 200 Kampagnen, welche läuft denn jetzt am besten? Hallo, dann bin ich, glaube ich, da kannst du mich süchtig machen.
Also absolut, also ich habe noch selten einen CEO erlebt, der das wirklich so fragt, das vielleicht vorab.
Ich kann dir einen nennen aus dem Versicherungsbereich, kann ich dir einen nennen, der macht das sogar auf der Bühne.
Okay,
gut. Wenn du ihm ein gutes Interface lieferst, dann macht er es auf der Bühne.
Ja, nein, also wir sehen uns absolut als extrem wichtige Datenlieferant für genau eben diese Chat-Interface. Oder für mich ist die ganze Chat-LM-Geschichte nichts anderes als ein neues Interface. Oder am Anfang hat man Terminals, dann hatte man Windows 95, also 3.11 habe ich gestartet, oder Commodore 64 3.11, dann hatte man 95, 96 und jetzt hat man halt, dann hat man das, die Webseite mit Flash und jetzt hat man halt ein Chat-Interface. Natürlich viel, viel mehr Daten anliefern und wir sehen uns dort als Datenlieferant, oder? Also wir haben auch Schnittstellen dazu, man Claude, ChatGPT und so weiter verbinden damit und dann kann man die Daten lesen. Realistischerweise werden wir meistens nicht vom IT-Department gekauft, sondern vom Performance-Marketing oder Digital-Marketing-Team oder das eigentlich wirklich. Und wir haben noch kein Pixel, wir haben keine Cookies, die wir brauchen. Das heißt, wir greifen wirklich, wir sind mehr, ich sage immer, wenn du ein großes Schiff bist, oder? Hast du diese Dashboards, die du sagst, hast du oben im Strategieraum. Wir sind mehr im Maschinenraum und schauen, dass das Öl im richtigen Ort reingeht und dass die Maschine Vollgas läuft, oder? Das ist eigentlich wie die beste Rausholung aus der taktischen Performance, oder? Und wir entscheiden eigentlich nicht, machst du nächste Woche eine TV-Kampagne. Das ist wie eine andere statistische Ding. Aber Marco, für diese Agenten ist natürlich das Key, die Daten, die wir haben, sind natürlich Key für die, oder?
Und absolut, überhaupt keine Frage. Eine wichtige Frage, weil du gerade sagst, okay, das ist nur ein Interface, aber dieses Interface ist extrem wichtig, denn ich stelle jetzt als CEO irgendwelche Fragen und ich möchte bitte nicht, dass diese Fragen irgendwie nach außen dringen. Das heißt, das sind sehr, sehr intime Fragen. Die müssen in irgendeiner gekapselten Umgebung sein, wo ich weiß, dass nicht mal ihr als Dienstleister drankommt und niemand aus meinen Fragen irgendwas lernen kann, außer mein eigenes System. Wie geht ihr an diese Frage ran? Dass dahinter natürlich LLM-agnostisch irgendwie von mir aus mit ChatGPT oder mit oder Anthropic oder wen auch immer, OpenAI, Anthropic, da bin ich, oder Google, das ist eine andere Frage. Aber erstmal meine Frage sollte bei mir bleiben. Und deine Antwort genauso.
Ja, es ist ein mega spannendes Thema, oder? Also ich meine auch die
A und O von der ganzen Geschichte.
Strategieentwicklung, oder? Ich möchte wissen, wie viele Strategiepapiere man dann auf ChatGPT
eben.
Also ich will es eigentlich nicht wissen. Wahrscheinlich weißt, man hat auch immer gesagt, Google weiß mehr als du selber über dich, oder? Ich glaube, das Ähnliche gilt bei ChatGPT. Ich meine, bei Google ist es einfach ein bisschen mühsamer rauszufinden, weil du es halt gesucht hast. Bei ChatGPT ist noch.
Hast du mal diese Frage gestellt? Also hast du dich mal mit ChatGPT oder mit Gemini darüber unterhalten? Was weißt du über mich? Ich habe da, und wenn du einen guten Prompt suchst, dann sag mir Bescheid, ich schicke dir einen. Das ist erschreckend, was du dann als Antwort bekommst, wenn es richtig
getestet ist. Ja, wir haben das getestet, vor allem mit den Memory Features von ChatGPT und Claude, oder? Also so auch diesen mit Only Memory. Ich brauche auch viel diese Temporary Chats. Oder? Ja. Weil ich halt auch Sachen mache, die dann irgendwie komisch sind und dann will ich es nicht memorized werden. Also es stimmt nicht gut, dass es nicht memorized wird eigentlich.
Eben, und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt kommen wir nämlich genau zu diesem Punkt. Du fütterst ja das System mit Informationen. Du willst ein möglichst konsistentes Profil, und das Profil muss sein, CEO von dem und dem Unternehmen fragt seine Daten ab, und in diese Richtung frage ich, und das ist das Geheimste, was es überhaupt gibt. Ja?
Naja.
Das ist das Geheimste, was es überhaupt gibt, und damit brauche ich eventuell einen IT-Dienstleister so wie euch, der mir aufgrund seiner Historie garantieren kann, dass dieses Geheimste wirklich geheim bleibt.
Naja. Ja, ich meine, Was wir machen, ist, wir hosten alles in Azure, also wir schauen eben, dass wir keine personalisierten Daten haben. Und natürlich die Queries sind alle, wir haben einen Pentest etc., alles das, was man macht. Aber das hat natürlich dein heutiger Dienstleister auch schon, der deine E-Mails hat. Also ich sage immer so, die Exposure, die du hast dort, ist vielleicht privater, ist vielleicht persönlicher, ja. Aber aus deinem Businessplan, die du über E-Mail verschickst, oder deinen Budgetplan, hast du ja theoretisch die gleiche Informationswissen. Vielleicht ein bisschen später im Prozess, weil du im Brainstorming bist. Also wahrscheinlich Brainstorming und Realität ist ein bisschen verschoben um ein paar Wochen. Aber rein theoretisch hast du diese Informationen auch schon heute im Netz und sharest es mit Microsoft oder Google oder whatever dein Provider ist. Also ich glaube, die Zeitkomponente ist hier sicher eine Achse, logisch. Aber für mich ist da Data Security und Data Privacy ist eigentlich A und O, E oder E. Also ich meine, das für mich sind so Cyber-Security-Themen, das muss eh auf der Agenda sein von jedem CEO, von jeder Versicherung. Ich meine, am Ende sind Versicherungen auch Datenhalter und Informationsbewerter. Das ist Risikomanagement, oder? Und Consumer Goods nicht nur der Verkauf des Produkts, das ist auch die Sicherung des Produkts und Sicherung deiner Daten. Also für mich ist Datenschutz und Datensicherheit hat sich, also ich sehe, was du meinst, und ich gebe dir absolut recht, auf mich hat sich da das Genre nicht geändert. Was sich geändert hat, ist wie man das angreifen kann, oder? Aber das ist wie ein ganz anderes Kapitel, das wäre ein anderer Podcast. Das hat sich geändert, weil vorher musstest du bewusst bösartig was machen, jetzt kannst du bewusst bösartig was machen lassen, was natürlich ganz andere Türen öffnet. Aber das wäre mehr für einen Security-Podcast. Das ist mehr mein...
Na, sehr spannend. Leben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sehr, sehr spannendes. Sehr, sehr spannendes Thema. Da kann man auch lange drüber reden, was sich da momentan alles ändert. Das ist ja erschreckend, mehr als erschreckend. Okay. So, jetzt nochmal zurück zum Thema Attribution, zum Thema Kampagnen bewerten. Was sind denn interessante Erkenntnisse, so ein paar Anekdoten von dir, wo du sagst, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich was vorstellen können. Was habt ihr denn Überraschendes rausgefunden, beispielsweise bei solchen Analysen von solchen konkreten Kampagnen?
Ja, ja, echt spannend sind vor allem die Bottomline-Resultate, die du irgendwie auch erzielen kannst, oder? Also irgendwie bei Flaschenpost, das ist ein Kunde von uns, oder? Konnten wir hier von Wechsel von ROAS auf POAS, also nicht Umsatz, sondern Profit auf die Jahr, konnten wir 22% bessere Wette rauskriegen. Das ist ein Riesenwert, oder? Und so diese, oder auch ein anderes Beispiel ist Benetton-Kleider, oder? Wo wir eigentlich gestartet haben und Rücksendequoten integriert haben in die Modelle. Also wie viel, wer sendet was zurück? Ich darf die Zahl leider nicht nennen, aber das war für mich mindblowing, was da einfach mit so, sag jetzt mal, es hört sich einfach an, das ist natürlich komplex in der Umsetzung, aber es hört sich recht einfach an, wenn du einfach sagst, hey, wir nehmen jetzt da Rücksendeinformationen mit und tun den Modellen sagen, hey, in dieser Region waren die letzten 3 Monate diese Rücksendequote, nimm das mit in die Berechnung der zukünftigen Saturation. Hört sich einfach an, aber die Zahlen sprechen dann für sich. Das ist, oder auch direkt ist auch ein schöner Case, oder? Wenn du verschiedene Agenturen hast und die dann plötzlich zusammenkommen und du einfach nicht mehr die Silos hast, oder? Du hast diese Silos, du hast den Google-Typen, der sagt, ich will alles bei Google und der Meta-Typ. Und Google sagt dir, hey, nächste Woche wird's teurer, geht zu Meta. Das passiert einfach nicht in, also, keine Ahnung, vielleicht wenn sie einen Merch machen, aber sonst passiert das nicht. Und dass du da irgendwie so eine independent view hast darauf, was das bei den Menschen auch auswirkt, das ist schon für mich das Spannende. Deshalb haben wir es auch gemacht, oder?
Ja. Bei den Retouren hast du jetzt zum zweiten Mal die Region erwähnt. Das heißt, arbeitet ihr so, dass ihr sagt, das Ergebnis können wir dann regional messen. Das heißt also, die Wirkung von Werbekampagnen kannst du dann inkrementell messen, wenn du sagst, in der Region war es und in der Region war es nicht. Oder da teste ich mal das oder dort teste ich mal das. Macht ihr sowas?
Und wenn der Kunde so aufgesetzt ist, was meist natürlich in Europa auf Länderbasis der Fall ist, oder mindestens, also hast du irgendwie Länder, Frankreich, Deutschland, England und so weiter. Und dort kannst du natürlich das super messen und dann auch eben, keine Ahnung, wenn Frankreich Ferien hat, dann sollte das Geld in Deutschland ausgegeben werden, oder? Oder umgekehrt, weil es macht keinen Sinn, einfach deine 100.000 weiter auszugeben, wenn niemand klickt, oder? Wieder das Großmütterbeispiel, oder? Und das regional, je tiefer du fähig bist, aus deinen Daten das zu machen, desto tiefer können wir auch gehen. Und das sind schon sehr spannende Resultate, die du dann hast.
Ja. Aber du hast gerade gesagt, das Beispiel Retouren zum Beispiel, ja? Und jetzt kann ich im nächsten Schritt versuchen, die Retouren dadurch zu senken, dass ich mal ein neues System ausprobiere und weitaus mehr Produktinformationen mitgebe und auch zum Beispiel sehr heikle, kritische Produktreviews freigebe, damit die Leute auch mal erfahren, was könnte eventuell gegen das Produkt sprechen. Und das ist ein heikler Test. Kann ich sowas dann regional fahren, um rauszufinden, oder wie messe ich den Erfolg von diesem Experiment? Ich muss es ja erstmal an einer Testgruppe testen.
Also vorab ist natürlich nichts mehr mit uns zu tun. Also es ist wirklich, wie du Experimente machst mit Marketingdaten ohne Advertising, oder? Aber es gibt, also Klammer auf, Klammer zu, hat nichts mit Nextdoor zu tun. Das ist wirklich der andere Case. Und solche Sachen kannst du natürlich, also was du eigentlich machen musst, du musst ein sauberes Experiment-Framework aufstellen. Du musst schauen, dass du genug Daten hast, genug Zeit vor allem, um diese Experimente zu machen. Egal, ob du jetzt eben sagst, ich mache nur in Ostdeutschland mache ich diese Werte, in Westdeutschland diese Werte, oder irgend so, oder? Und dann musst du eigentlich eine Segregation machen von den Daten, also einerseits deine Umsatzdaten, aber natürlich theoretisch auch die Kampagnen. Also du kannst sagen, ich will, wie du sagst, mehr Informationen, oder ich mache mal alle Bilder rot und die anderen blau, einfacher als Beispiel, oder? Und dann musst du natürlich im Shop das segregieren, oben segregieren, und dann brauchst du genug Zeit, um das statistisch auch auszuwerten. So, okay, es ist recht einfach, so einen AB-Test zu starten, irgendwie in der Plattform, also bei Google AB-Test, aber das geht natürlich nie so weit, wie du gerade erwähnt hast. Wenn du wirklich saubere Tests machen willst, dann musst du die geo-randomized machen, also eben die Geografien, auch schauen, dass die comparable sind. Statistisches Framework, genau. Wenn wir einen Kunden neu onboard, machen wir ein statistisch sauberes Experiment für den Kunden. Mit so, wie sagen wir, einem Open Book. Das heißt, wir schlagen eine Methode vor. Seine Data Science Leute können das validieren. Weil es macht keinen Sinn, einfach zu sagen, hey, du hast so viel gewonnen, aber er sagt, ich sehe so viel. Deshalb, ist es uns sehr wichtig, dass es dann auch, ja, profunde Resultate sind, die wir dann ausweisen können am Ende, oder?
Okay.
Das ist extrem wichtig.
Dann komme ich trotzdem noch, dann habe ich möglicherweise etwas akustisch falsch verstanden. Also du hast bei Benetton bei den Retouren gesagt, irgendwie, dass du von Region zu Region dann irgendwas feststellen kannst. Irgendwas war da mit der Region oder mit lokal. Wolltest du mir damit sagen?
Ja, genau. Du hast zum Beispiel, je nach Saison, oder, hast du bestimmten Regionen sehr hohe Retourenwerte, oder? Also Retouren von Produkten, oder? Und in anderen Regionen weniger. Und das kann auf Produktkampagnenebene sein natürlich, respektive ist natürlich auf Produktebene faktisch, aber natürlich, die Kampagnen haben ja diese Produkte drin. Also die Werbekampagnen werben ja zum Beispiel Bademode in irgendeiner Region, oder? Und dann hast du plötzlich hohe Retourenwerte hingegen in anderen Regionen nicht. Und man sieht dies, das sind effektive Trends. Und wenn du natürlich darauf dann reagierst und sagst, okay, ich schalte viel weniger Werbung in dieser Region, weil ich weiß, dass die Retouren extrem hoch sind, aber hier sind sie extrem niedrig, weil die Leute, anscheinend die Produkte sind gefragter und das Timing ist besser, dann hast du natürlich automatisch signifikant besseren Return.
Finde ich hochinteressant.
Das kannst du auch machen in anderen Bereichen, oder zum Beispiel in der Versicherung ist das der CLV, oder? Also der Lifetime Value des Versicherungsnehmers, oder, der natürlich, oder eben der Profit von einem E-Commerce-Shop. Du kannst, so, je tiefer du gehst in die Daten, desto spannender wird's, weil ich sage immer holistisch, wie du eigentlich, wie die Werbung soll ja nur, soll eigentlich die Kunden abholen, wenn sie was brauchen, und unten hast du irgendwie deine Kapazität. Und die Kapazität kann sein dein Lager, eine Anzahl Plätze oder eben auch deine, ja, mit deinen Business-Daten. Und dann wird's spannend auch für deine CEO mit einer Frage, die er stellt, oder? Weil das sind Sachen, die man vielleicht gar nicht sieht.
Marco, mal eine ganz andere Frage. Wenn du die Daten eben hast, und das ist wahrscheinlich das Problem. Es gibt zwei Regionen, die sich extrem unterscheiden. Und das eine sind urbane Regionen. Das heißt also Menschen, die in einer Stadt wohnen oder im direkten Umland der Stadt. Und Menschen, so wie ich, die auf dem platten Land wohnen. Das heißt, wir sind immer ein bisschen hinterher. Wir sind eher traditionell und in der Schweiz wahrscheinlich genauso. Zwischen Zürich und oben in Bergen irgendwo ist ein himmelweiter Unterschied. Hast du dazu irgendwelche Informationen oder kann man dazu irgendwo mit Zahlen irgendwas nicht nur belegen, sondern auch Aktionen für die Zukunft daraus ableiten?
Ja, gute Frage. Also konkreten Case jetzt habe ich nicht dazu, weil es natürlich auch, soll ich sagen, die Werbemittel kannst du meistens nicht so stark fokussieren auf eine Region.
Genau.
Oder hast du, also vielleicht Baden-Württemberg, das ist schon cool, oder? Aber das ist natürlich alles gemixt, oder? Oder du hast irgendwie den Kanton Zürich, da kannst du sagen, ja, das ist Stadt, aber faktisch ist es halt nicht nur Stadt, oder?
Na gut, Out of Home könnte ich steuern.
Genau, das
läuft eigentlich ganz gut und, das ist ja jetzt mit.
Mal, gell?
Ja, klar, logisch.
Sehen, oder? Also ich habe keinen Case, fällt mir auch gerade keiner an, wo ich sagen kann, dass es Effekt hat. Du hast sicher die Density, und das ist das Datenproblem, das du immer hast, wenn du je urbaner du gehst, desto mehr Daten hast du, auch desto mehr Käufe natürlich, somit kannst du auch einfacher messen, und je ländlicher geht, desto weniger hast du. Und das ist rein statistisch, ist das eine Challenge bei diesem Test, aber auch keine Daten, also ich kenne jetzt, kann dir auch keine Dinge. Oder hast du irgendwas im Kopf, wo du gesagt hast?
Nein, nichts Konkretes. Aber weil du es gerade sagst oder weil wir gerade drüber reden, Digital Out of Home und auch Retail Media, also Retail Media im Sinne von Screens in irgendwelchen Läden drin, entweder in Fitnesscentern oder eben auch wirklich im Retail, dass im Retail buchbare Werbung ist. Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Das ist stark am Kommen, also die Zahlen steigen. Was ist da eure Erfahrung? Was könnt ihr dazu sagen?
Ja, aber unser Hauptfokus ist wirklich die digitale Werbung, weil eben auch natürlich Daten verfügbar sind. Wir haben jetzt aber gerade einen Test gemacht mit der Luca Falloni, da war ich gerade letzte Woche in Berlin an der E-Commerce Expo. Haben wir eine Masterclass gehabt mit Luca Falloni, den CEO. Und dort haben wir jetzt auch nämlich der Effekt von digitaler Werbung auf Retail gemessen. Also die haben Stores in London, in Berlin und in New York. Und wirklich konnten wir messbare Effekte zeigen von zum Beispiel deren YouTube- und Social-Media-Werbung runter in die Läden. Also was treibt Neukunden? Und dann haben wir auch getestet, was der Effekt war von deren Taxi- Initiative, die in London hatten sie noch eine Taxi-Out-of-Home-Kampagne. Wir haben die dann auch mitgenommen und gemessen. Ist aber nicht unser Hauptbereich, weil ich sage immer, die Zahlen nutzen sie nicht, wenn sie nicht actionable sind. Und ich will eigentlich nur Plattformen anbinden, die actionable sind. Würde sagen, kannst los und dann wird's gemacht. Und
also dann, ja, so dann, dann spezifiziere ich noch. Dann spezifiziere ich noch mal meine Frage. Digital out of home ist aktiv steuerbar.
Genau, das deshalb heißt, sind wir jetzt auch am Testen. Ja,
genau, da seid ihr im Moment am Testen. Aber habt ihr schon erste Erfahrungen damit, dass dieser Bereich Digital out of home gerade, ich übertreibe mal ein bisschen durch die Decke geht? Oder ist das eher so, dass ihr sagt, ja, also 5% mehr, 10% mehr, aber mehr ist das auch nicht? Was ist eure Beobachtung? Oder sind es zu wenige? Sind zu wenige Stelen? Ich meine, die Berliner wollen ja wieder alles abschaffen. Ich glaube, Zürich hat auch irgendwie da so eine Diskussion, dass die gar keine digitale Werbung haben wollen im öffentlichen Raum.
Genau, also ich glaube, der Effekt ist da, ist er immer so klar messbar. Das würde ich mal in den Raum stellen. Aber wir haben auch zu wenig Cases jetzt selber, um da wirklich sauber die Antwort zu geben. Eine gute schweizerische, hochqualitative, statistische, profundierte Antwort würde ich gerade nicht geben. Ich glaube, der Effekt ist definitiv da. Wie stark er ist, kommt extrem auf die Assets drauf an, die du spielst und auch wo und wie lange und so weiter. Ich meine, es ist halt klassische Billboard-Probleme, oder? Also klassische Poster, Aushangprobleme, die du hast, oder? Und auch die Messung ist ganz anders. Und deshalb haben wir eigentlich auch von Anfang an gesagt, hey, wir fokussieren uns auf den digitalen Bereich, da gibt's schon alleine dort gibt es so viele Themen. Das ist unser Fokus. Das heißt nicht, dass wir nie die anderen Sachen anschauen, aber momentan ist unser Fokus stark im Detail und da gibt es auch noch genug zu tun, sage ich jetzt mal so unter uns, weil das ist natürlich ein Riesenfeld.
Absolut.
Da wird auch extrem viel investiert. Und ich meine, unser normaler Ansprechpartner ist eben der Head of Digital Marketing oder Performance Marketeer und dem helfen wir eigentlich am meisten. Wie das TV, das Digital Form ist meistens A in einem anderen Department und B dann wirklich auch ganz anders gemessen, ganz anders. Du sagst ja schon, es ist biddable theoretisch, aber faktisch die Verträge mit dem Publisher sind dann meistens eben trotzdem irgendwie fix oder halbfix. Dann tut man halt Kapazitätsmanagement ganz anders machen.
Also richtig programmatic ist es noch nicht, das ist richtig, sondern das ist im Entstehen das Ganze und die großen Reichweiten bekommen wir auch noch nicht.
Vielleicht wie ist das nächsten zu dem eigentlich? Oder solche YouTube-Video oder Netflix-Overlays oder RTL Plus, das ist eigentlich das Nächste, wo du heute rankommst, also Digital Ads im On-Demand-Bereich. Oder?
Nochmal zurück zu dem beliebten Thema KI-Agenten. Wie würdest du KI-Agenten definieren oder KI-Assistenten? Also wie kann generative KI dafür sorgen, dass das Interface meiner Software zu meinen Anbietern noch weiter verbessert wird, so dass meine Kunden noch mehr Lust auf mein Softwareprodukt haben, also auf euer Softwareprodukt?
Ja, ich glaube, so ein bisschen generell beschrieben, meine, mit dem Weg von diesen Agenten, also traditionelle Software ist eigentlich das Ziel, einen Task zu automatisieren. Du hast ein Problem, das wird automatisiert, oder? Und der Wechsel zu diesen Agenten ist eigentlich, dass du nicht nur den Task automatisierst, sondern die ganze Aufgabe, oder? Und da sehe ich natürlich das Riesenpotenzial für Serviceanbieter wie uns, oder? Eben wirklich auch dem Agenten zu ermöglichen, oder eben mit diesem agentenähnlichen System, hä? Sag jetzt mal, ich lass mal offen, ob Agenten cleverer Begriff ist dafür, aber eigentlich wirklich da dich anzubieten, als eben nicht nur die Gesamtaufgabe zu nehmen, nicht nur ein Task daraus, oder? Und eben eine Webseite bauen, weil vorher hattest du 5 Leute involviert, oder? Designer, Webseite, dann noch Browser, dann noch Publisher. Und jetzt hast du einfach ein System, wo du sagst, ich will eine Webseite, die soll so aussehen, und dann wird das generiert, und du tust eigentlich 5 Tasks, die du vorher managen musstest als Projektleiter, tust du eigentlich automatisieren, und ich glaube, da ist extrem viel Potenzial, insbesondere für Firmen, die eh schon KI im Core haben, da einfach die Schnittstelle dann auch wirklich hochzuheben. Aber man muss auch realistisch sein, dass natürlich die generellen LLM-Systeme, die es da gibt, oder Claude, ChatGPT etc., extremely powerful sind und eigentlich auch eine wichtige Aufgabe ist natürlich für dich als vertikale Lösung, dort zugriffbar zu sein. Oder? Also, dass du eigentlich wie die meisten Firmen werden sich wahrscheinlich noch eine Agent-Architekturstrategie dann überlegen, oder? Und überlegen, wie wollen wir das überhaupt angeben, was soll erlaubt sein. Die Copilot, die wir einfach im Lizenz mitgenommen haben, ist trotzdem nicht so Copilot, wie wir das uns vorgestellt haben. Was ist der nächste Schritt? Und das wird extrem spannend. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Opportunitäten für alle. Ich finde, das ist eine spannende Geschichte. Abgesehen von den Hypes und den schnellen Hypes und den allen anderen Sachen, die wir natürlich da erleben dazwischen. Aber allgemein,
Du bist jetzt jemand, der durchaus technischen Background hat, anders als ich. Das heißt also, ich würde niemals wagen, OpenClaw irgendwo zu installieren. Frage an dich. Probierst du solche Dinge auch selbst aus, wie zum Beispiel eben den KI-Agenten OpenClaw, der ja gerade bei irgendeinem Microsoft-Mitarbeiter, bei der Microsoft-Mitarbeiterin sämtliche E-Mails gelöscht hat, eigenständig. Wie gehst du persönlich daran?
Ja, ich meine, es ist, wenn du verstehst, was er macht, dann kannst du solche Sachen auch testen, oder? Das ist wie wenn du ChatGPT über deine Health-Probleme sprichst, oder? Also es gab vor kurzem eine ganz gute Studie in den USA, da haben sie getestet, was passiert, wenn Ärzte diese Modelle brauchen, was passiert, wenn Laien diese Modelle brauchen. Und die Ärzte wurden 30-40% besser in der Diagnose, die Laien wurden 30-40% schlechter, weil sie einfach keine Ahnung haben von der Basis. Und ich glaube, das ist genau gleich bei OpenClaw und so weiter. Zu deiner Frage, brauche ich's? Ich habe so eine kleine Roboter-Test-Set mit meinem Sohn und dort habe ich es mal auf dem Raspberry Pi gespielt und gezeigt, was ist offline dediziert, löschbar. Also wenn ich solche Sachen mache, dann gibt es immer eine spezielle Maschine dafür, die völlig dediziert ist. Aber ich habe natürlich das, weil man natürlich einfach weiß, was passiert und man hat auch die Risiken von Anfang an im Blick, oder? Man ist sehr vorsichtig. Also ja, getestet, aber so auf einem Raspberry Pi, in einem physischen, dedizierten Netz und mal geschaut, was der so macht. Hat mich nicht so umgehauen und natürlich, weil er auch nicht die Capabilities hatte, die man brauchen sollte. Also klar, ich meine, solche Sachen musst du testen. Ich glaube, die Konkurrenz ist nicht KI, sondern die Konkurrenz ist eine Konkurrenz, die KI braucht und sie richtig braucht. Oder? Und dann eigentlich wie, also ich glaube, das ist obvious und das ist halt die nächste Welle, die jetzt kommt und die ist wichtig und die wird uns auch helfen. Ne?
Marco, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Herzlichen Dank dafür, dass du so neugierig bist, neue Dinge ausprobierst und sehr viel früher als viele, viele andere auch eben im Thema KI dich fit gemacht hast und dein Unternehmen gegründet hast. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die spannende Diskussion und ich hoffe, du brauchst OpenClaw noch nicht gerade jetzt, sondern ein paar Wochen, dann kommt's auch gut.
Danke für den Tipp. Danke.
Tschüss, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.